Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mehr als 260 ukrainische Soldaten haben das umkämpfte Stahlwerk in Mariupol als russische Gefangene verlassen. Sie hatten wochenlang in dem belagerten Industriekomplex ausgeharrt. Was nun mit ihnen passiert, ist unklar. Die Ukraine setzt auf einen Austausch gegen russische Gefangene. Das Parlament in Moskau stellt das allerdings in Frage. Duma-Präsident Volodin sprach von Nazi-Verbrechern, die vor Gericht gebracht werden müssten.
7 Busse, begleitet von russischen Militärfahrzeugen, rollen vom Gelände des Azov-Stahlwerks in Mariupol. Veröffentlicht werden diese Bilder am frühen Abend von der Nachrichtenagentur Reuters. An Bord möglicherweise weitere ukrainische Soldaten. Mitten in der Nacht hat bereits ein erster Konvoi Mariupol verlassen. Etwa 260 ukrainische Soldaten an Bord, die gestern die Waffen niedergelegt haben und gefangen genommen worden sind. Darunter auch mehr als 50 Verwundete. Wir hoffen, dass wir die Leben unserer Jungen retten können. Unter ihnen sind Schwerverletzte. Sie werden gerade behandelt. Ich möchte unterstreichen, die Ukraine braucht ihre ukrainischen Helden lebend. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlicht heute diese Aufnahmen. Sie sollen die Festnahmen und den Abtransport der ukrainischen Soldaten am Azov-Stahlwerk zeigen. Wann genau und unter welchen Umständen die Bilder entstanden sind, ist unklar. Der Befehlshaber des Azov-Regiments erklärt: Im Krieg gibt es keine völlig sicheren Pläne und Operationen. Man riskiert immer etwas. Wichtig ist zu verstehen, dass man alle Risiken kalkulieren muss und ob es einen Plan B gibt. Die Schwerverletzten sind offenbar in ein Krankenhaus nach Nowoasowsk gebracht worden, etwa 50 Kilometer östlich von Mariupol. Der Ort liegt auf von pro-russischen Separatisten kontrolliertem Gebiet. Völlig unklar ist, ob es zu einem Austausch mit russischen Kriegsgefangenen kommen könnte. Ein russischer Abgeordneter soll für die ukrainischen Kriegsgefangenen vom Azov-Stahlwerk die Todesstrafe gefordert haben. Ein Teil der Kämpfer harrt noch immer in dem Stahlwerk aus. Es bleibt ein Nervenkrieg in und um die Hafenstadt Mariupol.
Der russische Angriff auf die Ukraine hat den Preis für Weizen stark steigen lassen. Ein erheblicher Teil der Ernten fällt auf den Weltmärkten aus und damit wächst auch die Sorge vor einer Hungerkrise. Zwar verfügt das Land noch über Vorräte, kann diese aber wegen des Krieges nur schwer exportieren.
5.500 Tonnen Getreide liegen in den Lagern von Dietrich Treis im Norden von Kiew. Der Landwirt aus Passau lebt schon seit mehr als 20 Jahren in der Ukraine. Hier kann der Getreide jetzt nur noch zu Dumpingpreisen loswerden. Der Export ist fast unmöglich. Vor dem Krieg hat er nach China, Polen, in die Niederlande verkauft. Auch jetzt sind die Häfen durch Russland blockiert. Lastwagen und Eisenbahn können nur einen Bruchteil davon abtransportieren.
Es ist einfach schrecklich. Es verhungern Leute. Es behindert uns in der Arbeit. Es ist eine Tragödie.
Aussaat und Ernte sind zum tödlichen Risiko geworden. Mindestens 7 Granaten sind in den Feldern eingeschlagen. Die Front war nur 2 Kilometer entfernt. Nach dem Abzug der Russen aus dem Norden Kiews hat sein Produktionsleiter die Felder mit Drohnen auf Sprengkörper abgesucht und entschieden zu säen.
Ja, wahrscheinlich gab es ein Risiko. Ich habe das Risiko als vertretbar eingeschätzt und habe das gemacht.
Doch die Probleme bleiben gewaltig. Treis musste zuschauen, wie die Armee 4 Lastwagen beschlagnahmt hat. Einige Mitarbeiter kämpfen an der Front, andere sind geflohen oder krank. Die meisten aber wollen den Betrieb am Laufen halten. Im Juli schon soll die nächste Ernte eingefahren werden. Ob der Export bis dahin wieder angelaufen, die Lager wieder leer sind, ist aber völlig ungewiss.
Mehr als 30 Millionen Tonnen Getreide hängen in der Ukraine fest. Bald schon könnten es viel mehr sein. Im Land ist der Preis auf Weizen und Mais um 30% eingebrochen. Im Ausland explodiert er. Ein Dilemma, für das keine Lösung in Sicht ist.
Finnland und Schweden wollen morgen gemeinsam ihre Mitgliedsanträge bei der NATO einreichen. Das finnische Parlament hat heute mit großer Mehrheit für die Bewerbung gestimmt. Zuvor hatte bereits Schweden einen Beitrittsantrag beschlossen. Die nordischen Staaten erhoffen sich durch ihre NATO-Beitritte eine Stärkung des gesamten Nordens und des Ostseeraums, so Finnlands Präsident Niinistö.
Der Plan einer zeitgleichen Bewerbung geht auf. Am Morgen empfängt Schwedens König Carl Gustav den finnischen Präsidenten Niinistö in Stockholm. Üblicherweise äußert sich Schwedens Staatsoberhaupt nicht zu politischen Entscheidungen. Heute unterstützt auch er den Weg in die NATO. Es ist ein historischer Schritt, den wir Seite an Seite mit unserem verbrüderten Nachbarn machen. Mit ihrer Unterschrift bringt Schwedens Außenministerin Linde den schwedischen NATO-Antrag auf den Weg. Damit gehen 200 Jahre Bündnisneutralität zu Ende. Wir werden aber das Beste unserer Tradition in dieser neuen Ära bewahren. Wir waren immer eine starke Stimme in der Welt für Abrüstung, Frieden, Freiheit und Menschenrechte. Russlands Krieg gegen die Ukraine hat auch in Finnland für ein Umdenken gesorgt. Eine große Mehrheit stimmt im Parlament für den NATO-Antrag. Nur 8 Abgeordnete sind dagegen. Mit der Norderweiterung würde sich die NATO-Grenze zu Russland um 1300 Kilometer verlängern. Damit wird der gesamte Norden gestärkt. Für mich stellt sich nicht die Frage einer Blockbildung. Beide Länder hoffen nun auf eine schnelle Ratifizierung. Alle 30 NATO-Staaten müssen den beiden Anträgen nun zustimmen. Damit es schnell geht, reisen Schwedens Ministerpräsidentin und Finnlands Präsident am Donnerstag nach Washington, um sich die Unterstützung des US-Präsidenten zu sichern.
Dass Finnland und Schweden in die NATO wollen, stößt bei den Mitgliedern der Allianz nicht nur auf Zustimmung. Der türkische Präsident Erdogan droht damit, die Aufnahmen durch sein Veto zu verhindern. Ankara hält den beiden nordischen Staaten vor, nicht gegen militante Kurden vorzugehen.
Gestern Abend in Ankara. Präsident Erdogan wirft Schweden und Finnland vor, türkeifeindliche Terroristen zu schützen. Es klingt, als ob Erdogan die Bedingungen für seine Zustimmung zum NATO-Beitritt der beiden Länder deutlich machen will. Und solange diese nicht erfüllt werden, gelte, Ja zu sagen, ist nicht möglich. Finnland und vor allem Schweden unterstützen die nordsyrische Kurdenmiliz YPG im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat. Die Türkei hingegen sieht die YPG als Feind, greift 2019 die Kurdenmiliz an und marschiert in Nordsyrien ein. Dass deshalb Stockholm Rüstungsexporte an die Türkei stoppte, ärgert Erdogan. Ihn ärgert aber auch, dass die USA keine Kampfflugzeuge in die Türkei liefern, nachdem Ankara ein russisches Raketenabwehrsystem von Moskau gekauft hat. Jetzt wolle Erdogan den NATO-Beitritt der Schweden und der Finnen nutzen, damit Washington für die Lieferung von Kampfflugzeugen grünes Licht gibt, glaubt der luxemburgische Außenminister Asselborn.
Also Sie wissen, dass viele Bazars funktionieren in der Türkei und manchmal ist die Mentalität, vor allem von Erdogan, ja, auch sehr davon geprägt. Erdogan will den Preis steigern und will da Druck machen, dass das geschieht.
Der türkische Präsident hat seinen Außenminister bereits in die USA geschickt, wo er seinen US-Amtskollegen trifft.
Sollte es Erdogan schaffen, für seine Zustimmung zum NATO-Beitritt der Finnen und der Schweden eine Gegenleistung zu bekommen, könnte ihm das innenpolitisch Punkte bringen. In der NATO gilt er aber dann einmal mehr als ein Bündnispartner, der Probleme macht.
Den Weg zu einer Norderweiterung der NATO beleuchtet auch ein Brennpunkt, gleich nach dieser Tagesschau. Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz bietet seit heute das erste hochautomatisierte und auf deutschen Straßen zugelassene Fahrzeug an. Die Limousine darf unter bestimmten Bedingungen mit einer Geschwindigkeit von maximal 60 Kilometern pro Stunde selbstständig fahren. Die Anwendung der Technologie ist allerdings auf konkrete Fahrsituationen beschränkt.
Modernste Technik, die jeden Zentimeter überwacht. Sensoren, Radarsysteme und Kameras ermöglichen es dem Fahrer dieses Fahrzeugs, auch mal die Hände vom Steuer zu nehmen.
Drücken und das wird aktiviert.
Die ist dann okay, gleich weg.
Jetzt fährt er.
Mit dem aktivierten Autopiloten ist erlaubt, was sonst verboten ist. Zum Beispiel Zeitung lesen. Bedingung: Der Fahrer muss jederzeit binnen 10 Sekunden eingreifen können. Deutschland ist damit das erste Land der Welt, das es Fahrzeugen im Regelbetrieb erlaubt, selbst zu fahren. Mercedes-Benz verkauft mit dem EQS das weltweit erste zugelassene Fahrzeug mit entsprechender Technik. Auf dem Weg zum autonomen Fahren gibt es verschiedene Stufen. In Level 1 assistiert die Technik dem Fahrer, zum Beispiel mit Hilfe eines Tempomats. In Level 2 unterstützt die Technik dabei, etwa die Spur zu halten. Der neue Mercedes fährt im Level 3 bereits hochautomatisiert, heißt, das Auto übernimmt weitestgehend selbst die Kontrolle.
Das erste Mal ist tatsächlich nicht mehr der Fahrer verantwortlich, ja, für das Fahren, sondern das Fahren übernimmt das Fahrzeug.
Doch wer haftet im Falle eines Unfalls, wenn der Autopilot aktiv ist?
Automatisiertes Fahren ändert nichts daran, dass laut Gesetz der Fahrzeughalter und seine Versicherung bei einem Unfall haften, egal ob er schuld ist oder nicht. Vielleicht können sich Halter und Versicherung in einem zweiten Schritt beim Herstellergeld zurückholen. Ob es für diesen Bereich insgesamt neue Haftungsregeln braucht, das wird derzeit intensiv diskutiert.
Der Einsatz des Autopiloten ist zunächst nur in bestimmten Situationen erlaubt. Auf Autobahnen, bei gutem Wetter und bei höchstens 60 km/h. Im deutschen Straßenverkehr wird die neue Technik wohl vorerst die Ausnahme bleiben. Allein schon wegen des hohen Preises von mindestens 140.000 Euro für das Auto.
Städte und Gemeinden dürfen von Reisenden auch künftig eine extra Abgabe bei Übernachtungen einfordern. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die sogenannte Bettensteuer rechtens ist. Das oberste deutsche Gericht hält sogar eine Ausweitung der Abgabe auf Geschäftsreisende rechtlich für möglich. Damit wurden Beschwerden von Hoteliers aus Hamburg, Bremen und Freiburg zurückgewiesen. An der Côte d'Azur sind am Abend die internationalen Filmfestspiele von Cannes eröffnet worden. Zum Auftakt wird eine Horrorkomödie des französischen Regisseurs Azanavis Yüz gezeigt. Im Wettbewerb um die Goldene Palme laufen 21 Beiträge. Das Filmfestival, das erstmals seit der Pandemie wieder ohne Auflagen stattfindet, wird überschattet vom Krieg in der Ukraine.
Schillernde Kleider, viele Fotografen. Der Glamour ist zurück auf dem roten Teppich in Cannes. Nach einer Corona-bedingten Absage 2020 und einer reduzierten Version im vergangenen Jahr sind heute die 75. Filmfestspiele gestartet. Cannes steht für einen sehr fortschrittlichen Zugang zum Kino, zum Geschichtenerzählen auf der großen Leinwand. Das ist eine sehr strahlende, progressive, wundervolle Kunstform. Doch Cannes ist nicht nur Glamour. Der Krieg in der Ukraine, bei dem Festival ist er in den Fokus gerückt. Der Eröffnungsfilm Coupé wurde umbenannt. Ursprünglich hieß die Zombie-Komödie Z und erinnerte damit an das russische Kriegszeichen. Zwei Filme von ukrainischen Regisseuren werden auf dem Festival gezeigt. Die Festivalleitung sicherte der Ukraine ihre Solidarität zu. Offizielle russische Delegationen dagegen sind in Cannes ausgeschlossen. Wir müssen das klar trennen von den Russen, die Risiken eingehen, die sich gegen die Regierung auflehnen und die klar benennen, was da passiert. Und so sind auch regierungskritische russische Filmemacher in Cannes präsent. Starregisseur Kirill Serebrennikov konkurriert mit seinem neuen Film Tchaikovskys Wife im Wettbewerb um die Goldene Palme.
Der Schauspieler, Kabarettist und Synchronsprecher Rainer Barsedow ist tot. Wie heute bekannt wurde, starb er am Sonntag im Alter von 83 Jahren in Salzburg. Barsedow synchronisierte unter anderem John Belushi im Film Blues Brothers und lieh dem Warzenschwein Pumba in der deutschsprachigen Version des Disney-Films König der Löwen seine markante Stimme. Zudem trat er in zahlreichen Fernsehproduktionen auf. Besonders in Erinnerung bleibt Basedow als Wachtmeister Dimpfelmoser in dem Klassiker Räuber Hotzenplotz. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 18. Mai.
Hoher Luftdruck und sehr warme Mittelmeerluft bescheren uns oft Sonnenschein und regional wieder Hitzetage. Zu Beginn der Nacht gibt's noch ein paar Schauer im Süden und Südwesten, sowie in Vorpommern ist es oft klar oder nur locker bewölkt. Am Tag scheint vielerorts die Sonne, am Nachmittag entwickeln sich besonders über den Bergen sowie im Nordwesten einzelne Schauer und Gewitter. Im Osten und Südosten heute Nacht teilweise deutlich unter 10 Grad, sonst überall zweistellige Werte. An der Ostsee morgen knapp unter 20, am Rhein knapp über 30 Grad. Auch am Donnerstag oft sonnig und sehr warm, aber im Westen gibt's später teilweise kräftige Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial, die am Freitag vor allem in der Mitte und im Norden unwetterartig sein können. Am Samstag unbeständig und es wird wieder kühler.
Um 22.30 Uhr haben wir diese Tagesthemen für Sie. Wahlschlappen und Richtungskampf. Wie geht es weiter mit der AfD? Parteichef Chrupalla im Interview mit Karin Mioska. Und neue Offenheit. Transmann darf zur Polizei in Schleswig-Holstein.